Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hereinspaziert durch unser Burgtor. Ob Burgherr, Ritterin, Stallbursche oder Gauklerin. Die Burg Liechtenstein in Maria Enzersdorf bei Wien lädt zu Erkundungen ein und weckt bei Groß und Klein die Abenteuerlust. Erbaut im Jahr 1130, ist die Burg bis heute zu 60% im Originalzustand erhalten. Waffenkammer, Turmzimmer und Ritterstube. Die Stammburg der Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein bietet Einblicke in das Leben im Mittelalter. Besuchen Sie uns jetzt in der Erlebniswelt Burg Liechtenstein. Jeden Sonntag mit eigener Kinderführung. www.burglichtenstein.eu.
Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Die Bilder aus dem Kiewer Vorort Butscha haben die Welt schockiert. Es gibt, außer in Moskau, keine Zweifel, dass die russischen Soldaten dort Kriegsverbrechen begangen haben und auch weiter begehen werden. US-Präsident Joe Biden nennt es inzwischen Völkermord. Trotzdem ist es alles andere als einfach, den russischen Präsidenten Wladimir Putin davor vor einem internationalen Gericht persönlich anzuklagen. Um Kriegsverbrechen zu ahnden, braucht es Beweise. Besonders wichtig dafür sind Untersuchungen unabhängiger Expertinnen und Experten mit forensischen Kenntnissen vor Ort. Wie funktioniert das? Welche Rolle spielen internationale Organisationen bei diesen Prozessen? Was kann Österreich tun? Und wie stehen die Chancen, dass Putin am Ende doch angeklagt wird? Darüber wollen wir in den nächsten 25 Minuten diskutieren. Mein Name ist Barbara Todt und ich freue mich sehr, dass ich Sie durch die Sendung führen kann. Und dazu begrüße ich sehr herzlich meine Gäste. Justizministerin Alma Sadic, danke, dass Sie bei uns sind. Menschenrechtsexperte Manfred Nowak, willkommen.
Freut mich.
Die Asylsprecherin der NEOS, Steffi Crisper. Und später zu uns stoßen wird Wolfgang Benedek, Völkerrechtsexperte aus Graz. Ja, ich würde in der ersten Runde gerne damit beginnen, dass wir uns ein bisschen darüber unterhalten, was man weiß und was man nicht weiß. Herr Nowak, kann man inzwischen sagen, was bei diesem Angriff in der Geburtsklinik in Mariupol passiert ist? Ist das ein Kriegsverbrechen?
Es ist auf alle Fälle ein Kriegsverbrechen, weil das eine klare Verletzung des Prinzips der Unterscheidung ist. Man darf nur militärische Objekte und Kombattanten, das heißt Soldaten, direkt angreifen, aber nicht zivile Objekte und zivile Personen. Und eine Geburtsklinik ist noch ausdrücklich, also geregelt, Krankenhäuser etc. dürfen nicht in einem Krieg, von welcher Seite auch immer, angegriffen werden. Das ist ein klares Kriegsverbrechen.
Jetzt stehen auch Chemiewaffenangriffe im Raum. Kurze Nachfrage, wie kann man das quasi untersuchen oder einschätzen, der Vorwurf des Chemiewaffeneingriffes auch in Mariupol?
Es muss natürlich alles vor Ort untersucht werden. Sollten wirklich Chemiewaffen eingesetzt werden, ist das ein ganz schweres Kriegsverbrechen. Auch das steht klar im Römerstatut des Internationalen Strafgerichtshofs. Wie man es untersucht, das muss man durch chemische Experten, genauso wie man andere Kriegsverbrechen durch forensische Experten und Expertinnen untersuchen muss, direkt vor Ort. Das können natürlich jetzt auch ukrainische sein, aber um die Unabhängigkeit dieser Untersuchungen zu unterstreichen, ist es wichtig, dass internationale unabhängige Kommissionen, sei es der Vereinten Nationen, sei es der OSZE, das wirklich untersuchen und insbesondere natürlich forensische Teams des Internationalen Strafgerichtshofs.
Frau Ministerin, Sie haben ja beim Kriegsverbrechertribunal in Den Haag gearbeitet, als es darum ging, den Völkermord in Srebrenica 1995 aufzuarbeiten. Was sind denn die Schwierigkeiten bei der Aufarbeitung und was ist quasi auch zeithistorisch so wichtig, dass es am Ende zu Verurteilungen kommt? Oder ist es für die Opfer, ist zumindest die Dokumentation schon quasi das Wichtige? Also wie haben Sie das erlebt?
Ja, also das Allerwichtigste, was wir jetzt mal machen müssen, ist Beweise zu sammeln, weil diese Beweise werden dann später verwertet werden können. Und je mehr Zeit vergeht, umso mehr schwindet ja auch die Erinnerung. Und deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt schon quasi starten mit der Beweisaufnahme. Und das war, um jetzt den Schwenk zum ICTY zu machen, das war ja damals auch im Srebrenica-Verfahren so entscheidend, denn es kommt ja wirklich auf viele Kleinigkeiten an. Man muss die Befehlsketten nachweisen können, man muss alles auch zeitlich genau nachweisen können. Und da ist es immens wichtig, dass diese Beweise gesammelt wurden, dass die Menschen, die Zeugen, die Opfer geworden sind, das auch nicht vergessen, weil sie müssen sich vorstellen, Krieg, das ist traumatisierend. Und da verdrängt man auch gerne schnell, weil es einfach für den Menschen selbst, wenn man in Frieden weiterleben möchte, es einfach auch immens wichtig ist, sowas ad acta zu legen, zu vergessen. Und deswegen ist es unglaublich mutig, dass sich Leute tatsächlich und Zeuginnen und Zeugen, Opfer auch zur Verfügung stellen und hier Aussagen machen, weil das immer retraumatisierend wirkt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt auch diese Schritte setzen, um Beweise aufzunehmen. Es kommen ja viele Geflüchtete, vieles in Europa, einige sind in Österreich. Und ich habe vorgestern ein Treffen mit den deutschsprachigen Justizministerinnen und Minister gehabt. Und da ist der Tenor der gleiche, dass wir jetzt auch auf nationalstaatlicher Ebene bei der Registrierung schon drauf schauen müssen, Beweise zu sammeln. Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs hat ja auch eine Anregung ausgeschickt, dass man die Menschen, die geflüchtet sind und Zeugen von Kriegsverbrechen geworden sind, auch über dieses Online-Portal aufmerksam macht, damit sie dort auch das, was sie gesehen haben, ihre Wahrnehmungen auch schildern können. Und das ist immens wichtig. Und vielleicht nur erlauben Sie mir nur einen Punkt, weil Sie gesagt haben, Aufarbeitung. Ich glaube, dass für die Opfer, für Menschen aus der Ukraine beides wichtig ist. Auf der einen Seite ist es natürlich wichtig, dass die Schuldfrage auch geklärt ist. Es ist wichtig, dass es quasi auch eine individualisierte Schuld gibt, dass man weiß, dass es jemanden gibt, der dafür verantwortlich ist oder dafür zur Rechenschaft gezogen wird. Und zum anderen ist es auch wichtig, dass es dokumentiert wird, weil wir dürfen nicht vergessen, wenn dieser Krieg vorbei ist, fängt die Aufarbeitung an und da ist es für viele Familien, für Menschen, die ihre Liebsten verloren haben, immens wichtig, dass festgestellt wird, was mit ihren Liebsten passiert ist.
Frau Krisper, Ukrainerinnen berichten auch von Vergewaltigungen durch russische Soldaten. Das ist jetzt ein Aspekt, der jetzt vielleicht nicht so im Zentrum der Berichterstattung steht, aber ich finde es total wichtig, vor allem auch die Frage, diese Ukrainerinnen, die beispielsweise nach Polen flüchten, haben sie dort dann auch sehr, sehr schwer einen Zugang zu Abtreibungen zu finden. Wie kann man solchen Frauen helfen? Was könnte da Österreich tun? Gibt es da Überlegungen?
Ja, das ist natürlich einer der schlimmsten Dinge, die man sich vorstellen kann, dass man Unrecht erlebt am eigenen Körper. Eine Kriegswaffe ist das ja mittlerweile anerkannt, Vergewaltigung durch Soldaten. Und dann in einem der ersten Länder Schutz sucht und dort aber auf ein restriktives Abtreibungsgesetz stößt, das eben nur bei der Ausnahme Vergewaltigung einen hier als eine der wenigen Abtreibung ermöglicht. Und überall, wo man eine Ausnahme heranziehen muss, um eine Möglichkeit zu bekommen, wird es für die Betroffenen ja schwieriger. Also wäre hier das Gesetz liberaler, wie wir es für vernünftiger achten würden und viel mehr den Frauen entgegenkommend, dann hätten sie diese Schwierigkeiten nicht in der Realität. Ich möchte grundsätzlich darauf hinweisen, dass ja bei dieser Fluchtbewegung hauptsächlich natürlich Frauen fliehen, weil Männer nicht mehr dürfen, außer sie haben drei Kinder oder ein behindertes Kind oder sind nicht wehrpflichtig, eben zu jung oder nicht wehrfähig. Also es finden sich ja hier in der Mehrheit Frauen und Kinder auch in Österreich wieder. Und ich finde, man sollte insgesamt sich überlegen, dass unter diesen auch Opfer von Vergewaltigung oder traumatisierenden Ereignissen sein können, das Asylsystem so aufstellen, dass es auf diese reagieren kann und sie sobald wie möglich in Sicherheit bringen kann, auch emotional, also eben nicht wie in Polen. Und da werden wir in Österreich sehr gefordert, weil bis zum Ausbruch dieses Krieges Österreich nicht darauf bedacht war, hier die humansten Bedingungen auch für Kinder, Flüchtlingskinder herzustellen, sondern sehr wenig Resilienz sich aufgestellt hat, um hier die Bedürfnisse auch jetzt von den vielen Kindern, die kommen, zu decken. Und ich würde es in Europa als sehr, sehr wichtig erachten, dass wir nicht drauf schauen, jedes Land ziehen sie weiter, weil in Österreich ist es ja auch so, viele ziehen weiter. Und ich glaube nicht, dass alle von denen schon einen Ort im Kopf haben, wo sie wissen, dass sie in Sicherheit kommen, Sie denken sich vielleicht, viele, sie haben eine Idee, wo es für sie und ihr Kind am besten sein könnte. Aber wir müssten hier zu einer schnellen Verteilung kommen, damit gerade die Frauen und Kinder sehr schnell aufgeteilt in Europa in Sicherheit und Integration kommen und da auch das Gefühl haben, ich kann in diesem Verfahren und so wie ich behandelt werde, über mögliches Unrecht, das mir passiert ist in der Ukraine oder das ich wahrgenommen habe, reden. Weil dazu braucht es auch dieses Vertrauensverhältnis gegenüber dem jeweiligen Staat. Und was dann die Aufarbeitung an sich betrifft, die Kritik am BMI und die Hoffnung, dass sich hier etwas bessert, habe ich schon angebracht. Wäre auch auf Justizseite wichtig, die Ressourcen zu haben, dass die Staatsanwaltschaft tätig sein kann. Und da hatten wir bisher viel weniger als die Deutschen oder andere Länder und haben in der Vergangenheit viel zu wenig dadurch an Aufklärung beitragen können, bei schon bekannten Zeugen in Österreich, zu anderen Kriegsverbrechen in Syrien zum Beispiel. Und da müsste man ganz dringend die Ressourcen stärken und auch das Bewusstsein der Staatsanwälte dann, dass sie hier eine Zuständigkeit haben.
Frau Sadisch, da fühlen Sie sich wahrscheinlich angesprochen und wollen darauf antworten. Also zwei Themen, zum einen vielleicht auch international in der Absprache mit anderen Justizministerinnen, das Thema Frauen, die Opfer von Kriegsverbrechen werden. Was tut sich da? Und dann als zweite Frage, die Ressourcen zur Aufarbeitung von Kriegsverbrechen in Österreich selber, konkret in der Staatsanwaltschaft.
Ja, also in dem Zusammenhang vielleicht jetzt wirklich zur zweiten Frage. Die Sache ist, wir haben ja in der Staatsanwaltschaft Wien eine eigene Sondergruppe, die auch für Kriegsverbrechen zuständig sind. Und das sind 6 Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. Ich habe heute auch die Information von der Staatsanwaltschaft Wien, dass wir bis heute kein Verfahren haben, anhängig haben. Und es stellt sich natürlich, wie die Abgeordnete CRISPR gesagt hat, die Frage, wird die inländische Gerichtsbarkeit bejaht, ja oder nein? Also grundsätzlich sind wir im Justizministerium der Ansicht nach 64 StGB ist inländische Gerichtsbarkeit gegeben, wenn natürlich, das steht ja auch so im Gesetz, das öffentliche Interesse Österreichs verletzt. Und man kann das sehr wohl auch bestätigen, dass das österreichische Interesse verletzt ist, wenn man sieht, wenn es dann quasi eine viele Geflüchtete auch nach Österreich kommen. Das hat Liechtenstein schon bestätigt, interessanterweise. Und wir prüfen das auch gerade, würden das in dem Zusammenhang aber auch bestätigen. Und deswegen arbeiten wir jetzt auch an einem Erlass, weil in letzter Konsequenz geht es ja auch darum, für die Staatsanwaltschaften und Staatsanwälte auch die Fallkonstellationen zu konkretisieren, für welche jetzt inländische Gerichtsbarkeit bejaht wird. Das wird ja nicht immer der Fall sein, aber deswegen braucht es auch so einen Erlass, um hier eine Konkretisierung des 64 StGB vorzunehmen. Und das ist, also in Liechtenstein haben sie das bereits auch gemacht. Ich weiß, dass die Deutschland natürlich ein anderes Gesetz als wir. Aber da arbeiten wir jetzt gerade daran. Und ich habe mich am Montag mit meinen Amtskolleginnen auch dazu ausgetauscht. Also in Österreich gibt es derzeit kein Verfahren, aber es gibt ja diese Joint, es gibt, also im Eurojust gibt es ja diese Joint Investigation Teams. Dadurch, dass wir kein Verfahren derzeit anhängig haben, haben wir nur einen Beobachterstatus. Und sind auch mit unserem Eurojust-Vertreter dabei. Denn letzten Endes ist das Wichtigste jetzt, dass schnell Informationen fließen und dass schnell Informationen ausgetauscht werden können. Deswegen haben wir jetzt auch diese Kontaktstelle bei Eurojust eingerichtet für die ukrainische Justiz, sodass einfach schnell Informationen ausgetauscht werden können und diese Ermittlungsteams auch unterstützt werden.
Und das Stichwort Frauen, also die Opfer von Kriegsverbrechen werden, ist das internationale Thema, wie man beispielsweise mit Frauen umgeht, die in Polen jetzt nicht die Unterstützung bekommen, die sie dringend brauchen?
Ja, es ist natürlich ein Riesenthema. Also wir wissen, dass Vergewaltigung verwendet wird als Kriegswaffe. Die Abgeordnete CRISPR hat das auch bereits ausgeführt. Es sind schreckliche Berichte, die jetzt immer sichtbarer werden. Mich erinnert das unglaublich an damals an den Krieg in Bosnien und Herzegowina, wo es auch Forced Rape Camps gegeben hat, also so Vergewaltigungscamps. Die Berichte, die man jetzt hört von Frauen, gehen in eine ähnliche Richtung. Und da muss man natürlich auf der einen Seite bei jetzt aufpassen, dass man und schauen, dass wir halt einfach als Staat diesen Frauen und ihren Kindern die Sicherheit bieten, die sie brauchen, ein sicheres Umfeld, Also es wird alles eine immense Herausforderung.
Herr Nowak, wenn man sich die Zusammensetzung der russischen Armee anschaut, die in der Ukraine kämpft oder quasi die Ukraine überfallen hat, dann kommen die meistens aus sehr armen, unterprivilegierten Regionen. Ist das typisch für Einheiten, die dann Kriegsverbrechen begehen? Was können Sie da aus Ihrer Erfahrung vielleicht ein bisschen noch als Hintergrund erzählen?
Darf ich vielleicht nur zuerst noch
selbstverständlich
dem, was Al-Masadisch gesagt hat. Also bei den syrischen Fällen geht es ja im Wesentlichen um Folter. Und da ist es völlig irrelevant, ob hier ein österreichisches Interesse besteht, sondern wir sind aufgrund der UNO-Konvention gegen die Folter völkerrechtlich verpflichtet, Personen, die der Folter verdächtigt sind, sofort festzunehmen und ein entsprechendes Verfahren durchzuführen. Diese Verfahren werden ja auch irgendwie eingeleitet, aber meines Wissens gibt es da nur einen Staatsanwalt, der wirklich daran arbeitet. Und das ist also viel, viel weniger, als in Deutschland der Fall war, wo ja schon Leute in Koblenz und in Frankfurt verurteilt wurden. Zum Zweiten, Kriegsverbrechen werden, also das wissen wir zum Beispiel auch aus Bosnien-Herzegowina, sehr oft nicht primär von regulären militärischen Einheiten, sondern von paramilitärischen Einheiten begangen. Die Sessional-Einheiten und viele andere, die wirklich verantwortlich waren für die schwersten Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Folterungen und so weiter, Vergewaltigungen. Und Ähnliches sehen wir derzeit auch in der Ukraine, wo also zum Beispiel die Truppen von dem tschetschenischen Präsidenten Kadyrov, aber auch zum Teil auch schon die Wagner-Gruppe, also Söldner, die ja auch im Donbass eingesetzt wurden. Das heißt, oft dann wirklich die Schmutzarbeit machen und wirkliche Kriegsverbrechen begehen. Aber wir haben natürlich auch klare Hinweise und Wolfgang Benedek wird uns auch mehr darüber erzählen, der gerade zugeschaltet ist, dass auch die regulären russischen Einheiten, zum Beispiel in Butscha, wirklich schwere Kriegsverbrechen, eben direkte, gezielte Ermordungen von Zivilisten und Zivilistinnen vorgenommen haben.
Ja, ich begrüße Herrn Benedek, der jetzt zu uns gestoßen ist. Herr Professor, schön, dass Sie da sind. Wir sind jetzt mitten in der Diskussion, aber es ist gut, dass Sie jetzt quasi sich dazugeschaltet haben, weil genau die Frage aufgetaucht ist, was weiß man denn inzwischen, was haben Sie eben heute einen Bericht präsentiert. Sie sind Leiter einer OSZE-Mission, die mögliche Kriegsverbrechen in der Ukraine untersucht. Am Mittwoch wurde der erste Bericht präsentiert. Sie kommen genau aus diesem Meeting. Können Sie uns einen kurzen Überblick geben, was man weiß, was man nicht weiß, auf was wir schauen müssen?
Natürlich in der Kürze kaum möglich, aber danke für die Einladung. Der Bericht hat über 90 Seiten und hat also die gesamte Breite des humanitären Völkerrechts als auch der Menschenrechte bis hin zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit zum Gegenstand gehabt. Und wir haben unsere Konklusionen gerade vorgelegt beim Permanent Council der OSZE und die sind, dass man natürlich jetzt noch nicht die gesamte Tragweite der Verletzungen beurteilen kann im Einzelnen, aber dass sich leider ein einheitliches Bild, ein Muster abzeichnet, wonach die Russische Föderation in allen möglichen Bereichen des humanitären Völkerrechts massive Verletzungen begangen hat und leider immer noch begeht. Und auch für den Bereich der Menschenrechte gibt es verlässliche Hinweise, dass hier in gravierender Weise eine ganze Breite von Menschenrechten, ob bürgerlich, politisch oder auch wirtschaftlich, sozial, verletzt worden sind.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Im Einzelnen haben wir uns zum Beispiel die Geburtsklinik in Mariupol angesehen oder auch die Bombardierung des Theaters und sind also hier auf sehr klare Hinweise gestoßen, dass das ein russisches Kriegsverbrechen war, auch wenn das von der Russischen Föderation immer abgestritten wird.
Okay, vielen Dank. Frau Sadic, ich würde gerne noch aufgreifen, weil jetzt auch der Hinweis vom Herrn Professor Nowak kam. Haben wir genug Staatsanwälte, die mit der Aufarbeitung von Kriegsverbrechen in Österreich betraut sind, oder braucht es da mehr Ressourcen? Sie sagen, es sind an sich 6. Auf der anderen Seite hieß es, es ist eigentlich nur einer. Wie ist das zu beurteilen?
Also die Staatsanwaltschaften brauchen mehr Ressourcen. Ich setze mich bei allen Budgetverhandlungen dafür ein, dass wir auch mehr Ressourcen bekommen. Wir haben zu Beginn meiner Amtszeit auch um 10% die Staatsanwaltschaft insgesamt aufgestockt. Aber jetzt konkret für die Kriegsverbrechen an dem syrischen Fall, den der Professor Nowak erwähnt hat, arbeitet tatsächlich ein Staatsanwalt in der Gruppe, die für Kriegsverbrechen zuständig ist. In dieser Sondergruppe sind es 6 Staatsanwälte, die tätig sein werden können. Und wir haben zusätzlich können noch, je nachdem, wie viele Personen dann letzten Endes aus der Ukraine nach Österreich kommen und über Kriegsverbrechen berichten, muss man natürlich schauen, ob man gewisse Sondereinheiten dann letzten Endes auch bildet. Das zum Thema Ressourcen. Und das andere Thema, jetzt im Unterschied zu Syrien, können wir ja hier nach dem Paragraphen 64, deswegen arbeiten wir auch jetzt gerade an diesem Erlass, wo wir irgendwie konkret auch für die Staatsanwaltschaften in Form eines Erlasses nochmal konkretisieren, unter welchen Fallkonstellationen die inländische Gerichtsbarkeit zu bejahen ist. Und das ist eben deswegen so wichtig, weil ja eine der Voraussetzungen des Paragraphen 64 eben auch bei den Kriegsverbrechen, ich zitiere aus dem Gesetz, nämlich die Tat muss sonstige österreichische Interessen verletzen, wenn es jetzt keinen Österreich-Bezug gibt. Und das bejahen wir aufgrund der Anzahl der Menschen, die dann aus der Ukraine, und mittlerweile sind es ja 4 Millionen, flüchten müssen. Und je mehr Personen nach Österreich kommen, umso mehr ist dann Österreich quasi, sind auch österreichische Interessen betroffen. Und insofern konkretisieren wir das eben in diesem Erlass, damit die Staatsanwaltschaften eine Handhabe haben bei den Ermittlungen. Und ich glaube, das ist wichtig, und das war bei Syrien anders.
Herr Nowak, eine Frage an Sie. Ich meine, das ist vielleicht ein bisschen eine naive Frage, aber derzeit kommen ja vor allem Frauen und Kinder nach Österreich, sehr, sehr wenige Männer. Wie kommt man darauf, ob jemand sozusagen jemand ist, der desertiert hat, dem man natürlich helfen muss, oder jemand ist, der vielleicht ein potenzieller Kriegsverbrecher ist? Also welche Ebenen oder welche Schritte braucht es da, um so etwas hier in Österreich auch dingfest zu machen?
Das ist natürlich keine leichte Frage, aber wir haben das gerade auch wieder bei Syrien gesehen. Das sind dann doch sehr, sehr viele Menschen, die auch aus Syrien nach Österreich und Deutschland geflohen sind. Innerhalb der syrischen Community war dann schon relativ schnell klar, wer sind hier wirkliche Opfer und wer sind auch Täter. Und so sind die Täter auch ausgeforscht worden. Da gibt es natürlich dann auch noch andere Beweismittel. Viele haben also Fotos, schreckliche Fotos von Folterungen aus Syrien unter eigener Lebensgefahr herausgeschmuggelt und so weiter. Das heißt, das kann man dann schon unterscheiden. Da können natürlich aber auch Fehler passieren, und wir wissen ja, in Österreich ist da ein sehr schwerer Fehler passiert. Ich will nicht näher darauf eingehen, aber ich hoffe, dass das auch noch dann wieder ausgebügelt wird und diese Person auch wirklich zur Verantwortung gezogen wird.
Frau Crisper, Sie haben auf die Frage, Sie haben die Hand gehoben, Stichwort, wie erkennt man, wer zu uns kommt und wie macht man Menschen dingfest, die Kriegsverbrecher sind?
Ja, um auf die Täterseite zu kommen, es geht ja eher um die Frage, wenn von Russland möglicherweise jetzt Männer kommen, weil sie sagen, sie möchten nicht kämpfen, und man hier ihnen Asyl gewährt, wäre die Frage, ob sich hier auch Kriegsverbrecher drunter mischen, also die eigentlich hier tätig waren auf Seiten des russischen Militärs in der Ukraine und hier dann doch fliehen im Endeffekt. Und hier waren wir, wie Dr. Novak schon ausgeführt hat, in der Vergangenheit nicht mit Ruhm bekleckert. Da gab es zum Beispiel den Fall eines syrischen Generals, der nicht von unserem Innenministerium entsprechend in den Fokus kam, von Ermittlungen, sondern Asyl erhielt und mit dem BVT in engem Konnex war. Und es bleibt die Hoffnung, dass die DSN, die Nachfolgeorganisation des BVT, unser neuer Verfassungsschutz, hier auch in Richtung Russland Expertise entwickelt. Und das wird schwierig sein, weil das im BVT gab es die auch aufgrund der Innenministerschaft von Kickl wohl nicht so sehr. Dann war es eher kaputt. Nun haben wir deswegen gerade die neue DSN und die muss erst werden. Und das Vertrauen der Partnerdienste in uns, um gerade zu Russland mit uns Informationen auszutauschen, auf dieses Vertrauen warte ich noch. Und deswegen müssen wir bei der Seite wirklich reinarbeiten und uns bemühen, dass es nicht nochmal passiert, dass Kriegsverbrecher in Österreich länger aufhältig sind und hier die Behörden untätig bleiben.
Frau Sadic, wollen Sie dazu noch ein Statement abgeben?
Ja, in meiner ersten Linie wird es ja wirklich darum gehen, jetzt Beweise zu sammeln. Wir sind dabei, jetzt eben diesen Erlass auszuarbeiten. Ich glaube, der wird relevant sein. Wir haben zusätzlich eine Expertin, also wir sind dabei, eine Expertin oder einen Experten zu entsenden zum ICC, um hier auch den ICC bei der Aufarbeitung und bei der Ermittlungstätigkeit zu unterstützen. Und wir sind auch zusätzlich mit dem Innenministerium jetzt vor kurzem in Kontakt getreten, um einerseits sicherzustellen und anzuregen, dass diese Beweisaufnahme, die der ICC auch eingefordert hat, dass da die Information auch fließt, dass die hier registriert werden, auch tatsächlich wissen, es gibt diese Online-Plattform, dort können sie ihre Beobachtungen einmelden. Und wenn der Erlass fertig ist, dann wird es natürlich auch mit dem Innenministerium gespiegelt, dass dann halt entsprechende Informationen dann auch gleich bei der Registrierung eingeholt werden können. Ich glaube, da wird einfach diese Schnittstelle Justiz-Innenministerium auch sehr entscheidend und wichtig sein und natürlich auch die Zusammenarbeit mit dem ICC. Also das darf man nie außer Acht lassen, dass wir hier auch Österreich ist ja Gründungsstaat und Gründungsmitglied gewesen des Internationalen Strafgerichtshofs, dass wir hier auch den ICC bestmöglich unterstützen.
Herr Benedek, was sind denn die nächsten Schritte, die geplant sind von Ihrer Seite als Leiter dieser OSZE-Berichtsgruppe?
Ja, unsere Mission ist jetzt beendet und wir waren faktisch die erste Fact-Finding-Mission, die sich also mit diesen Vorgängen in der Ukraine beschäftigt hat. Als nächstes kann man jetzt sagen, würde wahrscheinlich die Mission der Vereinten Nationen zur Untersuchung von Menschenrechtsverletzungen übernehmen, die bereits eingerichtet ist und in Zukunft auch ihren Sitz sogar in Wien haben wird. Die hätten also dann die Möglichkeit, mit besseren Ressourcen auch zeitlich hier die Untersuchungen fortzuführen. Und dann gibt es auch einige andere Ansätze, die hier bereits in Vorbereitung sind, wie zum Beispiel ein globaler Mechanismus, wie man Staaten für solche Entwicklungen oder Verletzungen zur Verantwortung ziehen kann. Da gibt es also derzeit über das Gerichtliche hinaus eine Reihe von Ansätzen, die aber dann auch für die Gerichte wieder interessante Fakten zutage fördern können, die dann also für ihre weitere Arbeit gut benötigen können.
Herr Novak, als Schlussfrage an Sie, nachdem das auch eine Ausgangsfrage unserer Runde war, wie stehen die Chancen, dass am Ende Wladimir Putin vor einem Kriegsgericht sitzen wird? Wollen Sie mir eine ganz kurze Antwort geben, gerne auch eine Prozentzahl?
Naja, das eine ist, wenn man ihn für Aggression anklagen könnte, dann ist die Beweislage völlig klar. Er ist klar ein Aggressor, er hat das ja selbst angekündigt und durchgeführt. Nur derzeit geht es vor dem Internationalen Strafgerichtshof nicht. Es gibt Überlegungen, wie weit die Generalversammlung gemeinsam mit der Ukraine so ein Spezialtribunal einrichten könnte, nur für Aggression. Dann könnte er dort zur Verantwortung gezogen werden. Das Zweite ist natürlich vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Und da ist es ganz wesentlich, dass die jetzt vor Ort wirklich mit forensischen Expertinnen, mit allen ballistischen und sonstigen Expertinnen vor Ort wirklich untersuchen, um klar nicht nur festzustellen, ist hier ein Kriegsverbrechen begangen worden, sondern durch wen wurde das begangen und wie ist die Befehlskette. Und das ist das Schwierige nachzuweisen. Im Unterschied zu Srebrenica, wo wir erst, also ich habe erst wirklich beginnen können dort mit Ausgrabungen und ein Team forensischer Expertinnen nach dem Dayton-Friedensabkommen. Das war aber ein halbes Jahr, nachdem Srebrenica passiert ist. Während in der Ukraine ist die Situation anders. Die ukrainische Regierung ist ja bereit, ist ja sehr daran interessiert, dass die Anklagebehörde und die Untersuchenden des Internationalen Strafgerichtshofs derzeit vor Ort untersuchen, wo die russischen Truppen bereits abgezogen sind. Das heißt, das ist das Wesentlichste, wenn man dann wirklich nachweisen kann, dass hier, und es hat ja auch der deutsche Nachrichtendienst, hat eine gewisse Telefongespräche schon abgehört und so weiter. Also das heißt, also hier haben wir heute viele moderne Möglichkeiten, dass man das auch in der Befehlskette nachweisen kann und dass Präsident Putin von diesen Kriegsverbrechen zumindest gewusst hat, sie hätte verhindern können, wenn er sie nicht direkt selbst angeordnet hat. Davon können wir ausgehen. Also ich würde meinen, damals, wie das ICTY eingerichtet wurde, haben alle damals zu mir und zu anderen gesagt, also Milosevic oder Karadzic oder Mladic, die werden sicher nie vor Gericht gestellt werden. Dann gab es aber einen gewissen Umschwung in Serbien und die sind alle ausgeliefert worden und sind alle zur Rechenschaft gezogen worden. Daher schließe ich auch nicht aus, dass Wladimir Putin irgendwann einmal, wenn es vielleicht eine gewisse Regierungsänderung oder geben wird, auch einmal nach Den Haag ausgeliefert werden könnte.
Danke, das war ein Falter-Talk über die Suche nach Kriegsverbrechen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die dabei waren. Noch mehr Reportagen, Analysen und Interviews zum Thema lesen Sie jede Woche im Falter. Abonnieren Sie uns. Ich darf mich verabschieden. Bis zum nächsten Folge.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.